Guten Morgen. Der Vers von Patrick passt ausgezeichnet. Gott geht vor uns her und das sieht man auch, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, was so alles passiert in Gottes Universum mit den Leuten, wie er sie führt und wie er sie formt und wie er vorangeht, wie er Dinge zum Guten wendet und wie er Dinge in der Hand hält in seiner Souveränität. Ich möchte noch beten und dann schauen wir uns das Leben von Martin Luther ein bisschen genauer an und auch die Dinge, die Gott an ihm und durch ihn erwirkt hat. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du vor uns gehst und dass du in deiner Souveränität durch alle Zeiten hindurch führst. Es ist dir nie aus der Hand geglitten und ich danke dir, dass wir auch Leute haben wie den Martin Luther, wo viele gute Dinge bewirkt hat und wo ein Werkzeug von dir war. Und so möchte ich dich bitten, dass unsere Herzen offen sind, dass du uns zu uns reden kannst und dass du dein veränderndes Werk an uns tust und dass wir einfach neue Menschen werden, ein Stückchen mehr heute Morgen, wie wir hier sind. Tu du dein Werk und lass du uns verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Martin Luther ist ein beeindruckender Mann. Er ist ein toller Mann. Ich schätze ihn persönlich sehr. Und er ist in vielen Dingen ein Vorbild. Er ist ein Vorreiter. Er war ein kompromissloser Denker. Kompromisslos nicht nur im Denken, sondern auch in vielen Dingen, die er getan hat. Und er war zur rechten Zeit am rechten Ort. So hat es sehr gut gepasst, dass bevor der Martin Luther gekommen ist, viele Leute oder einige Leute zumindest bereits ähnlich gedacht haben wie er, ähnlich vorgedacht haben wie er. Das war die Zeit der Vorreformation. Und er ist dann als starker Mann, als guter Denker zur rechten Zeit quasi am rechten Ort gewesen. Viele Dinge waren vorbereitet. Dazu gekommen ist auch noch, dass die Technologie sich gerade zu dem Zeitpunkt sehr gut entwickelt hat. Da war nämlich gerade der Buchdruck sehr neu und das hat ermöglicht, dass seine Schriften, seine Gedanken sehr, sehr weit verbreitet werden konnten. Das war davor auch nicht möglich. Er hat sehr viel bewirkt, sehr viele Leute beeinflusst. Er hat sogar eigentlich die ganze deutsche Sprache geprägt, so wie wir sie heute kennen, durch die deutsche Bibelübersetzung. Und was ihn da angetrieben hat, war das Verlangen, dass er wollte, dass die Leute, das einfache Volk, Gott hören können, Gott verstehen können, sein Wort verstehen können. Und das hat ihn dann angespornt, dass er die ganze Bibel auf Deutsch übersetzt in eine Sprache, wo man eben ganz normal lesen kann, nicht in Latein, wie es damals der Fall war und kein gewöhnlicher Mensch das einfach verstanden hat. So gut und so vorbildlich der Martin Luther war, leider gibt es auch einige Schattenflecken in seinem Leben. Und das finde ich persönlich schade. Ich würde am liebsten seine Biografie ein bisschen zusammenschneiden, dass es ein bisschen schöner ausschaut. Aber das ist einfach, wie es ist. Er hat einige gravierende Entscheidungen getroffen, wo sehr viele Leute negativ getroffen hat. Schlechte Folgen für viele Leute. Und ich finde es sehr schade. Aber gleichzeitig finde ich es total hilfreich, weil es zeigt uns, der Martin Luther ist ein Mensch. Ein Mensch wie wir. Er hat gute Dinge getan, er hat schlechte Dinge getan, er hat Stärken gehabt und Schwächen gehabt und er war natürlich in einer Position, wo er sehr viel Einfluss hatte und dadurch waren auch die negativen Dinge, die er getan hat, die er gesagt hat, sehr, sehr einflussreich und haben dadurch viele, viele Leute geprägt. Was mich persönlich mit dem Martin Luther verbindet ist, wir sind Jahrgänger. Es liegen zwar 5 Jahrhunderte dazwischen, aber wir sind trotzdem Jahrgänger. Und das finde ich persönlich interessant, weil es bedeutet, an dem Punkt im Leben, wo ich heute stehe, war er damals auch. Also er hat ja 1517 die berühmten 95 Thesen aufgestellt und da war er 34 Jahre alt. Und das beeindruckt mich total, weil er hat enorm viel bewirkt, er war ein Stück schlauer wie ich. Da bin ich auch drauf gekommen. Aber es hilft irgendwie, so einen persönlichen Bezug herzustellen. Du siehst die Jahreszahlen, da ist er ins Kloster gegangen, da hat er das gemacht. Und so ging es dahin. Und es hilft mir persönlich, einen Bezug mit ihm herzustellen. Und so sage ich voller Stolz, wir sind Jahrgänger. Haben noch nie einen Jahrgängerausflug gemacht, zwar, aber es kommt vielleicht noch. Luther hatte ein riesengroßes Problem. Er hatte ein ganz, ganz großes Problem. Sein Problem war die Sünde. Dass jeder Mensch ein Sünder ist, das war damals mehr oder weniger jedem klar. Heute ist das ja nicht mehr so, weil wir haben unsere Gesellschaft erfolgreich entgottet. Und dadurch ist auch diese Rechenschaftspflicht, die wir vor Gott haben, nicht präsent. Aber das war damals anders. Die römisch-katholische Kirche, die war die dominierende religiöse Institution. Und sie haben zu Recht von Himmel und Hölle gesprochen. Und zwar sagt Gottes Wort, dieses Leben, das wir hier haben, das ist nicht alles. Irgendwann sterben wir alle und dann geht's weiter. Manche gehen ein zum ewigen Leben, sie sind ewig mit Gott. Andere, die gehen ein zur ewigen Trennung von Gott, das ist die Hölle, die ewige Verdammnis. Und es wird nicht einfach für alle gut ausgehen. Was aber fatal war bei der Lehre der Kirche, sie haben in diesem Bild von Himmel und Hölle das Evangelium verschwiegen, diese gute Nachricht, die Gott dem Menschen gegeben hat. Die Lehren des Mittelalters waren die, der Mensch kann aus sich selbst zur Vollkommenheit und zur Gewissheit gelangen. Der Mensch kann sich sein Heil selbst erschaffen und wenn Gott ihm dabei hilft, dann geht's noch umso besser. Aber wir Menschen sind für unser eigenes Heil selbst verantwortlich. Wir müssen gute Werke tun, wir müssen die Sakramente der Kirche empfangen und das ist heute immer noch so. Auf YouTube gibt es ein Video, Frag den Kardinal, gibt es eine Serie. Und da hat ein Kind den Kardinal Schönborn gefragt, wie kommt man in den Himmel, Herr Kardinal? Und er sagt, du musst den 10 Geboten folgen und wir haben auch die Heiligen und Jesus, zu dem können wir beten. Und die helfen uns dann, dass wir in den Himmel kommen. Und das ist einfach nicht das Evangelium. Das ist keine frohe Botschaft, das ist eine Katastrophe. Was bei Martin Luther die Furcht vor der Hölle noch mehr angespornt hat, das war in der damaligen Zeit, gab es eine sehr niedrige Lebenserwartung. Die Frauen, die wurden etwa 30 Jahre alt, hatte auch mit der hohen Sterblichkeit bei der Entbindung zu tun. Männer wurden etwa 40 bis 60 Jahre alt. Und was auch ständig präsent war, waren Ablassprediger. Der Klaus hat das hervorragend erklärt am Dienstagabend. Und das waren Leute, die haben gepredigt, dass man mit Geld seine Zeit im Fegefeuer verkürzen kann. Im Fegefeuer, da verbüßt man die Schuld, die noch offen ist zwischen Gott und uns Menschen. Und mit Geld kann man jetzt diese Zeit verkürzen. Und ein ganz bekanntes Zitat war das, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Und da gab es noch ganz, ganz weitere. Also eigentlich waren es Verkäufer, die dieses Heil verkaufen wollten und die den Leuten sehr erfolgreich das Geld aus dem Sack gezogen haben. Alles in allem, für Martin Luther war es selbstverständlich, dass Gott einmal alle Menschen richten wird. Und diese Tatsache, die hat ihn in Furcht und in Schrecken versetzt. So kam es, dass er 1505 ins Kloster eingetreten ist. Und später schreibt er, er ging deshalb ins Kloster, weil er wollte Gottes Gunst gewinnen. Weil bestimmt würde Gott ihn deswegen willkommen heißen und ihn dafür belohnen, dass er sein Leben aufgibt und jetzt ins Kloster geht. Aber bei all dieser Frömmigkeit und all den Dingen, die er im Kloster getan hat, die quälende Gewissheit, dass es eben nicht reicht, die hat ihn nicht losgelassen. 2 Jahre später, das war 1507, da wurde er zum Priester geweiht. Und als er seine erste Messe hält, da hat er eine totale Krise. Mitten in der Messe hat er eine totale Krise. Als Priester ist er ja der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Und da empfindet er plötzlich, mittendrin, absolut zu Recht, wie unwürdig das er ist. Er ist unwürdig, als Mensch diesem lebendigen Gott zu begegnen. Und er sagt, einem Fürsten und einem König, mit dem kann man ja auch nicht so reden. Da muss man mit viel, viel Respekt und Unterwürfigkeit zu dem kommen und mit ihm reden. Aber wie viel weniger können wir mit Gott allmächtig? Wie viel weniger können wir mit ihm einfach so reden? Es ist doch vermessen. Es ist doch anmaßend für mich, unwürdigen Menschen so vor Gott zu treten. Luther ist sich sicher, diesem heiligen Gott müssen wir in Heiligkeit begegnen. Und zwar eine Heiligkeit, die von innen kommt. Nicht etwas Heiliges, das wir anziehen. Eine Heiligkeit, die er, obwohl er so viele Dinge tut, einfach nicht erreicht. Martin Luther ist sehr genau, ein sehr genauer Mann. Und es ist beeindruckend, wie ehrlich er mit sich selbst ist. Er prüft sich selbst, er kennt sein Herz. Und sein Ergebnis ist, ich bin unwürdig. Und alle seine Anstrengungen, die vielen, vielen Anstrengungen, die führen nicht zu dem erhofften Seelenheil, sondern sie bewirken sogar, dass Luther Gott hasst. Und er sagt am Ende seines Lebens, ich aber, der ich so untadelig ich auch als Mönch lebte, nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein, liebte Gott nicht. Ja, ich hasste vielmehr den gerechten und die Sünder strafenden Gott. Statt dass Martin Luther Gott liebt, wächst dieser Hass in ihm Gott gegenüber, weil Gott ein gerechter Gott ist und einer, der die Sünder straft. Und er wird frustriert und er beginnt, Gott zu hassen. Und Luther entdeckt hier einen Effekt, der alle Menschen betrifft. Uns alle miteinander, durch alle Zeiten hindurch. Wir Menschen, wir können Gott nicht gerecht werden. Und wenn wir uns anstrengen und wenn wir versuchen, aus uns selbst mit Gott ins Reine zu kommen, dann werden wir entweder eingebildet, wir werden stolz und hochmütig und sind von uns selbst beeindruckt, wie fromm und hingegeben wir sind. Oder was bei ihm passiert ist, wir werden frustriert. Wir erkennen die Unfähigkeit. Wir erkennen, so fest wir uns bemühen, wir schaffen es nicht, diesem Gott näher zu kommen. Und beide Dinge, die machen uns kaputt. Beide Dinge haben mit Gottes froher Botschaft überhaupt nichts zu tun. Martin Luther erkennt, dass der Mensch eben nicht aus sich selbst Vollkommenheit und Gewissheit erlangen kann, wie das die gängige Meinung ist. Dieses Erdrücktsein von Luther ist ein spezielles Ding. Eines Tages sagt sein Mentor, das war der Johann von Staupitz, sein geistlicher Vater im Kloster, sagt er zu ihm, er soll doch mal eine richtige Sünde begehen. Er soll zum Beispiel seine Eltern umbringen oder so. Er hat das als Witz gesagt natürlich. Aber er sagt, sündige doch mal richtig, anstatt dass du da von diesen Kindersünden geplagt bist. Martin Luther ging es nicht darum, dass er so eine schlimme Tat getan hat, dass er für irgendwas büßen muss, wo es so wahnsinnig erdrückend ist. Er war kein Verbrecher, kein schlechter Mann als solches. Aber er hat gesehen, dass wir Menschen per Definition einfach nicht auf Augenhöhe mit Gott treten können. Und der Satz im dritten Römerbrief ist Realität für ihn. Wir Menschen, wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir treten vor Gott, aber wir können nicht. Wir sind eigentlich unwürdig. Und das hat ihn so bedrückt, das hat ihn richtig depressiv gemacht. Und trotzdem, er war auf der goldrichtigen Spur. Weil genau das sagt Gott auch. Gott sagt, wir Menschen, wir haben keine Chance, vor ihm zu bestehen. Das ist einfach absolut unmöglich. Und was aus dieser dunklen Zeit von ihm folgt, ist, dass sich sein Heilsverständnis, sein Evangeliumsverständnis immer mehr entwickelt. Und so sehen wir Luthers Werdegang. 1510 wird er von seinem Orden nach Rom geschickt. Das war eine ganz lange Reise. Und zuerst hat er große Freude an dieser Reise, weil er wartet sich einen großen geistlichen Nutzen von dieser Zeit in Rom. In Rom gab es viele Relikte. Da gab es zum Beispiel das Seil, mit dem sich Judas erhängt hat. Da gab es sogar ein Stück vom brennenden Busch. Das funktioniert, weil der Busch ist ja nicht verbrannt. Da gab es sogar die Ketten des Apostel Paulus. Und es gab eine der Münzen, mit denen Judas für den Verrat an Jesus bezahlt wurde. Außerdem war in Rom 40 Päpste beigesetzt und 76.000 Märtyrer beigesetzt. Und jetzt hatte Luther Hoffnung, dass diese Relikte, diese geistlichen Gegenstände ihn geistlich bereichern würden. Er bekommt auch die Möglichkeit, dass er in Rom für seine verstorbenen Verwandten eintritt und sie aus den Qualen des Fegefeuers befreit. Da gibt es die heilige Treppe und das ist angeblich die Stiege vom Palast von Pontius Pilatus, die Stiege, wo Jesus bei seiner Anklage raufging. Und dann muss man diese 28 Stufen hinaufkriechen und auf jeder Stufe ein Vaterunser beten. Und das befreit dann eine Seele aus dem Fegefeuer. Und so sagt Luther, so wollte ich in Rom meinen Großvater aus dem Fegefeuer erlösen, ging die Treppe des Pilatus hinauf, betete auf jeder Stufe ein Vaterunser. Es herrschte nämlich die Überzeugung, wer so betete, erlöse seine Seele. Aber als ich oben ankam, dachte ich, wer weiß, ob es wahr ist. Der Glaube an die Erlösung aus dem Fegefeuer, der war so stark, dass Luther sogar sagt, ich habe es beinahe bereut, dass meine Eltern noch am Leben sind. Er hätte sich gewünscht, die Eltern wären schon tot, weil dann hätte er in Rom für sie eintreten können und sie befreien können aus den Qualen von diesem Fegefeuer. Luther verbrachte 4 Wochen in Rom. In dieser Zeit hat er viele Dinge gesehen, die ihm aufgestoßen sind. Er sah den Bau des Petersdoms, da ist viel Geld von diesem Ablasshandel hineingeflossen, so prunkvoll. Und er hat gesehen, wie die Geistlichen in Rom sich verhielten, das hat ihm auch aufgestoßen. Er hat gesagt, sie sind ungelehrte Menschen. Und er hat gesagt, überdies ekelte mich sehr, wie sie so ripsraps die Messe halten konnten, als trieben sie ein Gauklerspiel. Es hat ihm aufgestoßen, dass die Dinge nicht ernst genommen haben, die sie gesagt haben, und dass der Glaube nicht wirklich präsent war bei diesen Leuten. Und dass die Geistlichen auch sehr unmoralisch gelebt haben. Interessant ist, dieses Erlebnis in Rom ist ein Baustein und man sieht, wie es sich einfach weiterentwickelt und wie immer mehr dazukommt und wie er immer mehr versteht und erkennt, wie wir Menschen zu Gott kommen können, beziehungsweise was uns näher zu Gott bringt. Wenn man dann die Entwicklung anschaut, und Entwicklung deshalb, das war nicht ein Moment, wo es zack gemacht hat und er hat alles verstanden. Es war ein ganz, ganz langer Prozess, wo sich immer mehr dazu getan hat. Und wenn man dann schaut, von der Zeit von 1505, da ist er ins Kloster eingetreten, bis 1521, das war die Zeit, wo er aus der Kirche ausgestoßen wurde, da wurde er exkommuniziert und auch vogelfrei. In dieser Zeitspanne hat er total viel gehört, gesehen und dazugelernt. Und das Bild, das wird immer vollständiger, bis er voller Gewissheit dann sagen konnte, das glaube ich und ich weiß, dass das Gott sagt in seinem Wort. Das Studium in der damaligen Zeit war so, Luther hat ja Theologie studiert. Da ging es nicht so sehr darum, dass man die Bibel studiert, sondern man hat die Kirchenväter studiert, man hat die großen Lehrer der Vergangenheit studiert, was die so gesagt haben. Aber die Zeit, die er im Kloster verbracht hat, die war sehr, sehr intensiv mit Bibelstudium, auch wo er verbracht hat. Und auch als er dann die Vorlesungen vorbereitet hat, an der Universität hat er unterrichtet, hat Vorlesungen vorbereitet für die Psalmen, für den Römerbrief, Galaterbrief und auch den Hebräerbrief. Das hat total zu seinem Verständnis beigetragen und hat ihm sehr, sehr viel Klarheit gebracht. Und so wurde dieses Verständnis immer vollständiger. Und Luther sagt, in dieser Zeit ist seine Liebe für Gottes Wort gewachsen. Er hat nicht alles verständlich gefunden, er hat nicht alles nachvollziehen können. Aber es hat sich so entwickelt, dass er immer mehr die Bibel zu Rat zieht, anstatt dass er Bücher liest, anstatt dass er die Meinungen der Kirchenväter zu Rat gezogen hat. Und er sagt dann auch, das Bibelstudium wurde ihm zum wertvollsten Studium von allen. Und dann kommt der große Tag und er entdeckt endlich die Lösung für sein riesengroßes Problem. Er ist unwürdig, er ist ein Sünder vor Gott Und dann kommt die Lösung mit voller Wucht. Und zwar ist die Lösung Jesus Christus. Und so wandelt sich dann das Verständnis von ihm, dass dieser strafende und zornige Gott, auf den er einen Hass bekommt, plötzlich ein Gott wird, wo er sieht, dass der die Menschen so sehr liebt, dass er selbst, Gott selbst, seinen Kopf hinhält und diese Bestrafung auf sich selbst nimmt. In all seiner Verzweiflung ist wieder Staupitz, sein geistlicher Vater, der ihm hilft, den Blick an den richtigen Ort zu wenden, und er sagt zu ihm: Du musst den Mann ins Auge fassen, der Christus heißt. Wenn du drüber grübelst, was aus dir werden soll, dann betrachte die Wunden Christi. Das Grübeln wird schnell aufhören. Und das hat er gemacht. Und so ist er dann im Römerbrief fündig geworden. Im ersten Kapitel lesen wir: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was hier steht ist, das Evangelium von Jesus Christus zeigt, wie vollkommen Gott ist. Das Evangelium von Jesus Christus, das zeigt Gottes Gerechtigkeit. Es zeigt seinen unerreichbaren Maßstab an Vollkommenheit. Und es zeigt, wie es in Jesus erfüllt wird. Und diese Gerechtigkeit, diese Vollkommenheit, diese Makellosigkeit vor Gott, die kann einfach nicht durch menschliche Anstrengungen erreicht werden, sondern diese Gerechtigkeit wird von Gott verliehen. Und das passiert sofort. Auf der Stelle. Das ist nicht langsam ein Prozess, wo Gott ein bisschen was dazu tut. Wir sind sofort gerechtfertigt vor Gott. Wir müssen es uns nicht langsam dazu selbst aneignen, sondern diese Rechtfertigung, diese Vollkommenheit, die gibt uns Gott durch Jesus Christus. Und alles, was wir tun können, ist Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir können einfach nur auf Gottes gutes Wort vertrauen. Und da sagt der Luther: Glaube ist nichts anderes, als sich auf das zu verlassen, was Gott verspricht. Deshalb sind Wort und Glaube gleichzeitig. Ohne Wort, also ohne Bibel, kann es keinen Glauben geben. Der Glaube entsteht im Hören auf das Wort Gottes. Das ist die einzige Möglichkeit. Und weiter sagt er: Zum Glauben und allem, was damit verbunden ist, kann keiner gezwungen werden. Aber jeder soll durchs Wort so angezogen werden, dass er gern zum Glauben kommt. Und das hat ihn angespornt, dass er gesagt hat: Und es soll jeder verstehen. Ich werde so übersetzen, ich werde so hinschreiben, dass jeder, der lesen kann, das verstehen kann. Gott macht in seinem Wort ein unbezahlbares Angebot. Und jetzt dürfen wir Menschen im Glauben dieses Angebot annehmen. Wir dürfen unser Vertrauen in Jesus setzen. Und es kommt nochmal deutlicher im dritten Kapitel vom Römerbrief. Da sagt er nämlich: Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das war dem Luther bekannt. Er war frustriert. Er hat die Erkenntnis der Sünde gehabt. Aber jetzt, indem Jesus gekommen ist, ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Das heißt, die ganze Schrift, die ganze Bibel, das Gesetz und die Propheten, das Alte Testament, die fleischen Gottes Gerechtigkeit aus und zeigen uns, wie unwürdig wir sind, wie sündig wir sind vor Gott. Und jetzt wird dieser unerfüllbare Anspruch von Jesus erfüllt. Und dann geht es weiter, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Glaube allein rettet uns. Das Vertrauen auf Jesus allein, ohne Verdienst, ohne dass wir was dazu tun können, das ist es, was uns Heil bringt. Gott schraubt seine Ansprüche nicht einfach runter. Er erfüllt sie für uns. Und diese quälende und erdrückende Gewissheit von Luther, dass Gott uns Menschen alle miteinander bestrafen muss, die wird von der besten Botschaft in der ganzen Welt beantwortet. Nämlich, dass Gott selbst die Strafe auf sich nimmt und dass er am Kreuz ein für alle Mal bezahlt hat. Und Jesus hat gesagt, als er am Kreuz hing, es ist vollbracht, es ist erledigt. Da muss man nichts dazu tun. Es ist komplett. Luther hat die Situation total richtig eingeschätzt. Unsere Lage ist aussichtslos. Aber Gott hat diese Aussichtslosigkeit beendet. Jesus hat bezahlt. Und so sagt Luther voller Gewissheit, Gott wendet sich dir, mir nicht zu, weil du in dich gegangen bist, weil du gute Vorsätze gefasst hast. Er tut das nur, weil du seinem verheißungsvoll lockenden Wort geglaubt hast. Wir sind vor Gott vollkommen. Wir sind vor Gott perfekt, weil wir unser Vertrauen in ihn setzen. Und jetzt tragen wir seine Gerechtigkeit in uns. Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dann sehen wir uns nicht diesem zornigen und strafenden Gott gegenüber, die wir glauben, sondern wir sehen uns einem Gott gegenüber, der sich an unserer Vollkommenheit freut. Ist natürlich nicht unsere Vollkommenheit, ist Jesus' Vollkommenheit, aber wir bekommen sie verliehen. Und Gott wird sich freuen, wenn wir vor ihm stehen, weil wir vollkommen sind in Jesus. Christus allein ist unsere Hoffnung. Und allein durch den Glauben, allein durch das Vertrauen in sein Werk sind wir vollkommen gemacht. Und jetzt auch gewiss, dass Gott uns annimmt. Bis der Luther bei dieser Erkenntnis ankommt, da hat er einen ganz, ganz langen und schwierigen Weg hinter sich. Begonnen hat es mit großer und mühevoller Anstrengung. Dann kam er zu dem Punkt, wo er total verzweifelt war, gesehen hat, wie unfähig das er ist und dass er keine Chance hat, vor Gott gerecht zu werden, bis er dann zur Lösung kommt und sieht, Gott gibt die Antwort. Vertrau allein auf Jesus. Das ist genug. Das ist vollkommen ausreichend. Und so sagt er, der Mensch muss an sich selbst vollkommen verzweifeln. Nur so bekommt er die Rettung durch Christus. Wir Menschen, wir brauchen die persönliche Einsicht, dass unsere Anstrengung nicht ausreicht. Und weiter sagt er, hüte dich, dem nachzujagen, dass du von dir selbst sagen kannst, mit mir und meinem Leben ist alles in Ordnung, dass du kein Sünder mehr sein willst, denn Christus wohnt unter Sündern. Dieses Sündersein ist unangenehm. Dieses Sündersein, das bringt Demütigung mit sich. Wir wollen nicht als diejenigen dastehen, die es selbst nicht schaffen. Und es geht nicht nur um geistliche Dinge, das ist in jedem Bereich von unserem Leben so. Wir wollen Schwäche nicht eingestehen und wir wollen auch keine Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Dieses Ausgeliefertsein ist ein unangenehmes Gefühl. Drum lassen wir auch die Bedienungsanleitung auf der Seite, wenn wir irgendwas Neues haben. Wir wollen es selbst bewirken. Manche sagen, das ist ja ein Männerproblem, das glaube ich nicht. Aber Jesus hat genau das gesagt. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen zur Buße. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, damit die Gesunden geheilt werden, weil die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken brauchen einen Arzt. Und drum sagt der Luther weiter, es gibt eine Kirche, die voll ist von Sündenvergebung. Aber es gibt nur wenige, die sie haben wollen. Die meisten können nicht glauben. Sie wollen sich mit eigenen Werken des Lebens gewiss machen. Wir Menschen, wir haben einen Drang. Wir wollen zu unserer Erlösung was selbst beitragen. Aber wir können nicht. Und so erlösend diese frohe Botschaft ist, so schwierig ist es auch, sie anzunehmen. Und so sagt der Luther, der Mensch muss vollkommen an sich selbst verzweifeln. Nur so bekommt er die Rettung durch Christus. Wir müssen erkennen, dass wir einen Arzt brauchen. Sonst nützt uns auch der Arzt nichts. Und je verzweifelter wir sind, umso wertvoller wird dieses Angebot der Hoffnung für uns. Der Apostel Paulus schreibt noch zum Timotheus, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Ein Gott und ein Mittler, Jesus Christus. Allein Christus rettet und wir sind gerettet, allein durch unser Vertrauen, unseren Glauben auf sein Werk. Das ist, was uns in den Himmel bringt. Das ist uns, was es uns ermöglicht, zu Gott zu treten, um mit ihm Kontakt zu haben. Diese Dinge, die sind vor 500 Jahren geschehen, aber sie sind immer noch aktuell in der heutigen Zeit. Eine Sache ist mir in der Vorbereitung bewusst geworden, und zwar Martin Luther hatte uns gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Und Vorteil ist relativ. Weil diesen Vorteil, ich glaube, die wenigsten, wahrscheinlich sogar mit mir einbezogen, die wenigsten würden das als Vorteil freiwillig nehmen. Wenn man wählen könnte, wir würden uns nicht dafür entscheiden. Wir würden nicht sagen, wir wollen es unbedingt haben. Aber nachdem Martin Luthers Verständnis gewachsen ist, nämlich dass allein Jesus rettet und dass allein der Glaube uns gerecht macht vor Gott, und sich dadurch von der Lehre der römisch-katholischen Kirche unterschieden hat, da wurde ihm der Prozess gemacht. Und bei diesem Prozess war das Ziel, dass er entweder umkehrt, dass er das widerruft, was er da behauptet hat, oder dass man belegen kann, dass er ein Ketzer ist. Und dann kann man ihn auch als Ketzer verurteilen. Und sein Ankläger war der Johannes Eck. Und der hat versucht, ihn ins gleiche Boot zu setzen wie den Märtyrer Jan Hus. Jan Hus wurde 1415 verurteilt und verbrannt in Konstanz, gerade da drüben. Und dann wurde der Luther vom Eck in die Enge getrieben, bis er seine Position mit den berühmten Worten verteidigt hat. Ich kann das nicht widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Er war gezwungen, hinzustehen und zu sagen, ich kann nicht anders als die Dinge, die ich bereits gesagt habe. Gott helfe mir. Und mit diesen Worten hat er eigentlich sein Todesurteil gesprochen. Luther war gezwungen, in aller Klarheit Stellung zu beziehen. Und das meine ich mit Vorteil. Wir stehen nicht in diesem Druck. Und dafür bin ich so dankbar. Gott sei Dank haben wir Freiheit. Ich wünsche mir auch nicht diese Verfolgung, wie sie es damals hatten, diese Anfechtung. Und das gibt es heute in so vielen Teilen der Welt, wo die Leute wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ich bin so dankbar, dass das bei uns nicht ist. Ich wünsche mir das auf keinen Fall. Aber für ihn hat es bedeutet, aus diesen hypothetischen Wahrheiten, diesen Gedankengebäuden, die er da hin und her wälzt, wird plötzlich ein praktisches Fundament. Er kann nicht anders als an diesen Dingen richtig festhalten und er wird gezwungen, sich einfach darauf zu verlassen. Und dadurch wächst dann der Gewissheit, wer, nämlich Jesus, und was den Glauben ihn wirklich ins Reine mit Gott bringt. Er ist total gezwungen, er hat keinen Ausweg und er sagt, es kann nur das sein, oder ich sterbe. Heute haben wir nicht das gleiche Problem wie damals, weil wir haben ja nicht diese dominierende Institution, die uns in die Enge treibt. Die römische Kirche hat nicht mehr diese Machtstellung. Aber was wir heute haben, ist, wir haben so viele Wahrheiten Und wir fragen uns, oder viele Leute fragen sich das, was soll ich denn überhaupt glauben? Manche Leute, die zweifeln Gottes Existenz vollständig an und die sagen, es gibt keinen Gott, Thema erledigt. Andere lehnen Gott ab und sie sagen, auch wenn es Gott gibt, höhere Macht, der hat nichts zu sagen in meinem Leben. Und dann gibt es auch Leute, die basteln einfach so ihren eigenen Gott zusammen und den stellen sie dann auch zufrieden. Aber trotzdem, auch wenn sich die Zeiten ändern, die Wahrheit, die verändert sich nicht. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, als nur durch mich. Jesus erhebt diesen Anspruch, Wahrheit zu sein. Und er sagt auch, ich bin das A und das O, das Anfang, der Anfang und das Ende. Er sagt, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ob da jetzt ein paar Jahrhunderte auf oder ab sind, Gott ist größer als das. Gottes Wahrheit ist nicht relativ. Gott redet klar und eindeutig in seinem Wort. Und die, die sich auf sein Wort verlassen, die können das auch bezeugen, dass es richtig ist, dass es gut ist und dass Gott zu seinem Wort steht. Und so kommen wir zu Luthers Erkenntnis. Nach jahrelanger Mühe und vergeblichem Ringen um Frieden bewirkt die frohe Botschaft von Jesus Christus in Martin Luther genau das, warum er vergeblich so lange und so hart gerungen hat, nämlich, dass er Frieden mit Gott bekommt, eine Gewissheit, dass er zu Gott treten darf in diesem Leben und in dem Leben, wonach er kommt. Einen Kritikpunkt habe ich mir noch gedacht, der in der damaligen Zeit aufkam, ist ganz spannend für uns. Einen Kritikpunkt nämlich aus dieser neuen Lehre, dass der Glaube allein rettet, kam von der römisch-katholischen Kirche. Und ich denke mir, dass es oftmals sogar zurechtgefallen ist. Die Katholiken haben den Protestanten vorgeworfen, dass sie sich das Ganze ein bisschen zu leicht machen mit diesem Glauben allein. Sie sagen, die Protestanten, nicht alle, aber einige, die leben ein unzüchtiges und sündiges Leben und dann berufen sie sich einfach auf die vergebende Gnade Gottes. Weil man muss ja nur glauben. Ich tue, was ich will und dann glaube ich einfach nur. Ich vertraue, dass Jesus das alles wegmacht und dann habe ich meinen Frieden mit Gott wieder. Der Luther hat das nicht so gesehen und auch die Bibel sieht das nicht so. Luther war ein bisschen ein Hitzkopf, der hat da manchmal sein Temperament ist mit ihm durchgegangen. Und wenn Sünde gerechtfertigt wurde mit dieser Freiheit, die wir in Christus haben, das hat ihn fuchsteufelswild gemacht. Wenn jemand diesen Jesus, seinen kostbaren Jesus, als Ausrede verwendet, dass er sündigen darf, das hat überhaupt nicht gepasst. Aber der Luther hat gesagt und er hat erkannt, die guten Werke, die wir tun, die so wichtig sind, eben um dieses Heil zu erlangen im katholischen Denken. Die guten Werke, die bringen uns nicht Gottes Gunst, weil Jesus allein bedeutet, da kann man nichts dazu tun. Nur Jesus macht uns gerecht mit Gott. Aber diese guten Werke, die sind ein Ergebnis von dem, dass Jesus unser Leben neu gemacht hat. Und das heißt, wenn wir durch den Glauben an Jesus allein gerecht gemacht sind, dann werden wir von innen heraus heilig gemacht. Und aus dieser Erneuerung kommen dann gute Werke heraus. So wie das Jesus auch zu Simon gesagt hat, Lukas 7, haben wir vor ein paar Wochen angeschaut. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Erneuerung kommt von innen heraus. Ein neues, verändertes Herz schafft gute Werke. Ich möchte noch zuletzt eine Frage stellen, und zwar, gibt es in deinem Leben Dinge, auf die du dich verlässt, neben Jesus, die zu deinem Heil beitragen? Dinge, die vielleicht aus einer alten Tradition kommen, wo man immer so gemacht hat und ganz, ganz wichtig sind für dieses Hinzutreten zu Gott? Oder sind es vielleicht gute Werke, damit Gott dich willkommen heißt? Und ich glaube, hier gibt es folgende Prüffrage. Stell dir mal vor, wenn du stirbst, stehst du vor Gott und er fragt dich, warum soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Was sagst du ihm dann? Weil ich all die Dinge erfüllt habe? Oder sagst du ihm, weil ich den Namen des Erlösers kenne? Ich darf zu dir in den Himmel hineinkommen, weil Jesus, mein Herr und mein Gott, für meine Sünden bezahlt hat. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, die du treffen musst. Und ich bitte dich, dass es eine gewissenhafte Entscheidung ist, eine gute Entscheidung, die du dir gut überlegst. Und es ist auch eine Entscheidung, an der wir immer wieder dranbleiben müssen. Ist Jesus wirklich der Einzige, der uns rettet, der Einzige, der uns dieses Heil gibt? Wir können nichts zu diesem Heil dazu tun. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort deinen Willen offen darlegst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass auch diese Erkenntnis in unser Herz sinkt und zu großem Verständnis wächst. Dass es nicht ein Wissen ist, das in unserem Kopf nur abgespeichert ist, sondern dass es uns ergreift und uns verändert. Und so bitte ich dich, dass wir voller Gewissheit sagen können, dass Jesus uns rettet, dass allein das Vertrauen auf sein Werk uns gerecht macht mit dir. Und ich bitte dich auch um Weisheit, was das für unseren Alltag bedeutet, wenn wir morgen wieder stehen, wo wir immer sind, dass es nicht eine abstrakte Wahrheit ist, sondern dass es total real und praktisch sein kann. Tu du dein Werk an uns, mach du uns aus innen heraus heilig und schenk, dass aus uns in deiner Kraft gute Werke kommen und die Welt gesegnet wird und auf dich zeigt. Amen.